aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
Wie viel Leid darf man Tieren antun, um Menschen zu retten oder um an lebensrettenden Medikamenten zu forschen? Da wird gerade hitzig diskutiert, was eine Reform des Tierschutzgesetzes für Auswirkungen haben könnte. Und das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es um die Frage, ob sogenannte insektenfreundliche Pflanzen, die kriegt man im Gartencenter angeboten, ob die ihr Versprechen vielleicht gar nicht einlösen können, weil sie zu spät blühen. Wir schauen auf ein Medikament, Pregabalin. Da gibt es Todesfälle, die damit in Zusammenhang stehen. Was steckt da dahinter? Und am Schluss gibt es die schönsten Dinge am Sternenhimmel im April. Stefan Geier ist am Mikrofon. Impfstoffe, Antibiotika oder auch Insulin für Menschen mit Diabetes. Sehr viele Medikamente gäbe es gar nicht ohne Tierversuche. Das ist ein sehr emotionales Thema, Tierversuche und diese Frage, wo brauchen wir sie, wo können wir auf sie verzichten? Das Tierschutzgesetz, das soll seit Jahren reformiert werden und jetzt hat das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung einen Entwurf veröffentlicht für ein modernes Tierschutzgesetz. Und darüber empören sich jetzt nicht Tierschützer, sondern Wissenschaftler. Die schlagen richtig Alarm und sagen, ihre Forschung ist bedroht und vielleicht sogar Deutschland als attraktiver Forschungsstandort. Was ist da los? Jenny von Sperber mit den Einzelheiten.
Bei der Aufregung in der Wissenschaft geht es nur indirekt um Tierversuche. Es geht um die Tiere, die zwar für die Forschung gezüchtet worden sind, die aber gerade nicht in Tierversuchen verwendet werden können, zum Beispiel, weil sie nicht das passende Geschlecht haben oder weil sie eine Genvariante in sich tragen, die in den geplanten Versuchen nicht gebraucht wird. Diese sogenannten nicht verwendbaren Tiere werden dann oft getötet. In Deutschland waren es 2022 mehr als 1,7 Millionen nicht verwendbare Tiere und Bayern ist ganz vorne mit dabei, mit über 300.000 Tieren. Ist das erlaubt?
Tierschutzgesetz, Paragraph 1. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
Was ist aber ein vernünftiger Grund? Das ist in Deutschland nicht klar definiert, sagt Roman Stilling von der Initiative Tierversuche verstehen.
Dann und nur dann, wenn es eben gar keine andere Möglichkeit gibt, die Tiere zu verwenden oder unterzubringen und gleichzeitig klar ist, dass durch die weitere Haltung dieser Tiere die weitere Forschungstätigkeit eingeschränkt wird oder sogar ganz zum Erliegen käme. Nur dann dürfen die Tiere getötet werden, aber ein rechtlich gültiger, vernünftiger Grund ist das nicht unbedingt, denn es gibt bisher keine gerichtliche Rechtsprechung zu dieser Frage.
Deshalb bestehe eine große Unsicherheit, wie Forscher wirklich rechtssicher handeln sollten, erklärt er. Gabi Neumann ist Referentin des Vereins Ärzte gegen Tierversuche. Für sie ist klar, nur weil die überschüssigen Tiere den Forschungsbetrieb einschränken oder die Institute keinen Platz für die Tiere haben, ist das noch lange kein vernünftiger Grund, die Tiere zu töten.
Solche Tiere sind bisher routinemäßig getötet worden, also um Geld, Zeit und zum Beispiel Haltungskapazitäten zu sparen. Das war auch bisher schon verboten. Rein wirtschaftliche Gründe sind laut Rechtsprechung eben kein vernünftiger Grund, ein Tier zu töten.
Neumanns Verein kämpft dafür, dass die Forschung vollständig auf Tierversuche verzichtet. Dann gäbe es das Problem mit den 1,7 Millionen nicht verwendbaren Tieren gar nicht erst, sagt Neumann. Sie hofft deshalb, dass die geplante Gesetzesreform ein Anstoß ist für einen Paradigmenwechsel.
Heutzutage gibt es einfach eine Vielzahl humanbasierter Technologien, die viel effektiver, schneller und kostengünstiger sind als Tierversuche. Darauf sollte sich die Wissenschaft fokussieren und es sollten viel mehr Gelder in diese Forschungsmethoden fließen als bisher.
Im heiß diskutierten neuen Entwurf soll nun aber gar nicht der schwammige, vernünftige Grund genau definiert werden. Geändert werden soll das Strafmaß, der Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes. Bisher sieht das Gesetz für das Töten von einem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund bis zu 3 Jahren Haft vor oder Geldstrafen. Jetzt soll das Strafmaß auf bis zu 5 Jahre Haft erhöht werden. Und zwar dann, wenn der Täter die Handlungen beharrlich wiederholt oder an vielen Wirbeltieren so handelt. Genau das wäre aber bei den überzähligen Tieren in der Forschung der Fall, sagt Roman Stilling.
Diese besonderen Tatbestände, das sind genau solche, die eben in der Arbeit mit Versuchstieren einfach unweigerlich auftreten können. Und ich finde, das hat vor allem eine verheerende Signalwirkung für WissenschaftlerInnen in Deutschland.
Das erhöhte Strafmaß des Tierschutzgesetzes soll in Zukunft zusätzlich auch im Strafgesetzbuch stehen. Professor Klaus-Peter Janssen, Krebsforscher an der Technischen Universität München.
Ganz konkret würde die Forschung hier in Deutschland und auch zum Beispiel an der TU München wirklich dramatisch eingeschränkt. Und das muss man ganz klar sagen, hat nicht nur Auswirkungen auf Forscherinnen und Forscher, sondern eben auch auf Patientinnen und Patienten mit Krebs, da eben Krebsmedikamente nicht mehr in ausreichendem Maß getestet und entwickelt werden können. Ein Beispiel konkret ist die Tumorimmuntherapie, die bei schwarzem Hautkrebs tatsächlich vielen Menschen das Leben gerettet hat. Die wäre ohne Tierversuche nicht entwickelt worden.
Ob Krebsforschung, Hochschulmedizin, Immunologen oder Diabetesforscher. Sie alle wünschen sich mehr Rechtssicherheit für ihre Arbeit. Immerhin geht die Zahl der nicht verwendbaren Tiere in der Forschung in den letzten Jahren stark zurück. Dass es immer weniger werden, habe viele Gründe, erklärt Stilling.
Sicherlich wird zum Beispiel seit der ersten Erfassung der Zahlen vor ein paar Jahren viel genauer hingeschaut. Das Bewusstsein für diese Tiere ist gestiegen. Da wird dann vielleicht doch noch mal genauer geguckt. Können wir die nicht vermitteln? Ist die Zuchtplanung wirklich strikt genug?
Auch die Möglichkeiten, befruchtete Zellen einzufrieren, hätte geholfen, damit gar nicht erst so viele nicht verwendbare Tiere geboren werden. Es gibt also viele neue Wege, die den Bedarf an Tieren in der Forschung zumindest verringern. Allerdings würde ein Teil der Versuchstierzucht auch in andere Länder verlagert, gibt Stilling zu bedenken.
Wo eben die Problematik mit diesem vernünftigen Grund, den wir hier in Deutschland eben rechtlich haben, so gar nicht existiert. Und man dann eben nur noch die Tiere importiert, die man eben wirklich braucht für den Versuch.
Was ein vernünftiger Grund sein soll, ein Tier zu töten und was nicht, die Frage ist nach wie vor nicht beantwortet. Sie muss weiterhin von Fall zu Fall entschieden werden.
Jetzt im Frühling, da ist wieder viel los in den Gartencentern. Gemüse, Sträucher, Blumen, vieles muss ja neu angesät werden. Und da kann man auch immer sogenannte insektenfreundliche Pflanzen kaufen. Also solche, die gut sein sollen für die Bienen und Hummeln, also die Bestäuber und die Insektenvielfalt im Garten oder auf dem Balkon. Die gibt's praktisch abgepackt schon als Samenmischung. Nun sagt aber eine neue Studie, diese bestäuberfreundlichen Pflanzen, die blühen oft zu spät für die Tiere. Weil die brauchen ja gerade im Frühjahr besonders viel Nektar und Pollen. Franzi Konitzer.
Ein Leben als Hummelkönigin ist nicht leicht. Jedes Frühjahr muss ein neuer Staat gegründet, Eier gelegt, die Brut versorgt werden. Dafür brauchen Hummeln vor allem eines: genügend Nektar und Pollen. Der Biologe Matthias Becher hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen untersucht, wann und wie viel Nektar und Pollen Hummeln übers Jahr gesehen brauchen. Die Forschenden modellierten am Computer Kolonien von Erdhummeln sowie von Ackerhummeln. Diese beiden Hummelarten sind auch bei uns in Deutschland weit verbreitet und erfüllen in unseren Ökosystemen eine wichtige Rolle als Bestäuber.
Und haben festgestellt, dass ein Großteil des Nektars und des Pollens im Frühjahr gesammelt wird, also im Grunde jetzt um diese Jahreszeit von März bis Anfang Mai.
Wir Menschen können die Hummeln unterstützen, indem wir insektenfreundliche Pflanzen säen. Allerdings blühen viele von diesen erst im Sommer, eigentlich zu spät. Stattdessen empfiehlt Matthias Becher Frühblüher, die den Hummeln bereits ab März etwas bringen.
Wenn man Obstbäume anpflanzen kann, wäre das natürlich toll. Und die Kirsche ist da besonders gut, weil die relativ früh im Jahr blüht und auch auf kleiner Fläche eine sehr große Anzahl von Blüten liefert.
Es muss auch nicht gleich ein ganzer Baum sein. Schlüsselblumen, Primeln, die Taubnessel oder sogar der als Unkraut geltende Gundermann sind ebenfalls bereits früh im Jahr sehr gute Lieferanten von Nektar und Pollen.
Bestäuberfreundliche Blumensamenmischungen stimmt offenbar nicht immer so, wie es auf der Packung steht. Das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Weit über 3000 Menschen sind in Großbritannien in den vergangenen 5 Jahren gestorben, nachdem sie Pregabalin genommen hatten. Dieser Wirkstoff, der wird auch bei uns verschrieben, millionenfach, zum Beispiel bei Epilepsie, bei neurologischen Schmerzen oder auch bei Angststörungen. Also ist die Frage, welche Risiken gehen Patienten ein, wenn sie das Mittel verschrieben bekommen vom Arzt und es dann einnehmen? Das fragen wir jetzt. Pregabalin, ist es der Wirkstoff? Die Medikamente dazu, die heißen zum Beispiel Lyrica oder Pregabador, Pregatab, es gibt noch andere. Und der Wirkstoff, der hilft eben gut bei bestimmten Leiden. Gleichzeitig aber hat es in den letzten Jahren immer wieder Todesfälle gegeben in Zusammenhang mit Pregabalin. Auch in Deutschland sind schon Menschen gestorben, die Pregabalin eingenommen hatten. Und man kann gleich vorweg sagen, das waren fast immer Fälle von massivem Medikamentenmissbrauch. Trotzdem fragt Jenny von Sperber erstmal, was genau ist da passiert?
Thomas Tölle ist Neurologe und Psychologe am Klinikum rechts der Isar in München und er gibt Entwarnung. Pregabalin sei nach wie vor bei verschiedenen Krankheitsbildern das richtige Medikament. An erster Stelle nennt er die Epilepsie. Aber auch bei chronischen Schmerzen, die durch Störungen im Nervensystem entstehen, oder bei Angststörungen kann es helfen.
Das ist ein sehr wirksames Medikament, das dadurch wirkt, dass es die Übererregbarkeit von Nervenzellen reduzieren kann. Das zentral an dieser Erregbarkeitssteuerung teilnimmt, diese nach unten regulieren kann. Und wenn man dem einen Namen geben könnte, könnte man sagen, zurück zur Ruhe.
Der Bedarf ist offenbar groß. 5,5 Millionen Packungen wurden im Jahr 2021 in Deutschland verkauft. Das liegt auch daran, dass diese Krankheiten eben weit verbreitet sind und die Nebenwirkungen sich im Rahmen halten.
Da wird etwas Schwindel beschrieben, etwas Schlafbedürfnis erhöht, eine gewisse Benommenheit.
Auch eine gewisse Euphorie sei als Nebenwirkung bekannt, weshalb Ärzte bei suchtgefährdeten Patienten vorsichtig seien. Bei manchen Menschen kann es offenbar auch zu suizidalen Gedanken kommen und in sehr seltenen Fällen kann tatsächlich das Risiko für einen Suizid steigen. Das muss ein Arzt den Patienten erklären, sie gut vorbereiten und begleiten. Wie kommt es aber, dass auf einmal so viele Menschen, die das Medikament genommen haben, gestorben sind? Auch in Bayern gab es diese Fälle. Der Psychiater und Psychotherapeut Oliver Pogarell vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität sagt, die betroffenen Patienten hätten Pregabalin auf eigene Faust eingenommen.
Menschen, die Pregabalin missbräuchlich einnehmen, kommen oftmals zu einer sehr raschen Dosissteigerung. Und bei sehr hohen Dosen, da kann Pregabalin dann zunehmend gefährlich werden. Und das kann gehen bis zu einem Koma, wo die Patienten tief bewusstlos sind. Und zusätzlich ist mittlerweile gut bekannt, dass es zu einer Beeinträchtigung der Atemfunktion kommen kann. Und das kann dann auch mit einer Todesfolge einhergehen.
Die Gefahren bei einer Überdosierung kennt auch Thomas Tölle. Das passiere aber nicht bei Menschen, die Pregabalin verschrieben bekommen und ordnungsgemäß einnehmen. Das Medikament sei mittlerweile aber auch als Straßendroge auf dem Schwarzmarkt zu kriegen.
Da werden dann nicht nur die Maximaldosierungen, die da vorgegeben sind, von 600 Milligramm, sondern da werden von den betreffenden Personen 7.000 oder 15.000 Milligramm eingenommen, also das 10-20-fache der vorgesehenen maximalen Dosierung. Und da hat es natürlich dann beträchtliche Gefahren.
Wenn man es dann noch mit anderen Substanzen kombiniere, wäre damit eine Art Spiel mit Gas und Bremse möglich, so der Neurologe.
Also mit dem, was immer, Kokain oder Heroin, auch mit substituierten Opiaten wie dem Methadon, wird schwer aufs Gas getreten. Und dann kommen die Patienten im normalen Alltag versuchsweise mit dem Pregabalin wieder runter auf normale Temperatur und Geschwindigkeit. Und wenn sie das natürlich in einem exzessiven Maße tun, ist nachvollziehbar, dass das die Maschine auf Dauer überfordert. Und zwar nicht nur die Denkmaschine, sondern auch die, die sie am Leben erhält.
Und so führt dann eine viel zu hohe Dosierung und das Mischen verschiedener Substanzen im schlimmsten Fall zum Tod. Wer die Tabletten aber vom Arzt verordnet bekommt und wie mit dem Arzt besprochen einnimmt, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Dann kann Pregabalin eine wirksame und auch sichere Hilfe sein.
Jenny von Sperber war das mit Erklärungen zum Wirkstoff Pregabalin und wie gefährlich es werden kann, wenn man ihn einnimmt ohne ärztliche Verschreibung. Also extrem überdosiert und zusätzlich noch mit aufputschenden Drogen. Und das zeigt auch bei den Todesfällen, die im Zusammenhang mit Pregabalin stehen, da geht es fast immer um Fälle von Medikamentenmissbrauch und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Meine Kollegin Birgit Magira hat dieses Thema mit Jan Remi vertieft. Der ist Neurologe und Leiter des Epilepsiezentrums an der Uniklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Erste Frage, jetzt ist ja Pregabalin wirklich ein extremes Beispiel, aber dass Medikamente unerwünschte Wechselwirkungen haben, das gibt's doch auch, wenn man Medikamente streng nach Vorschrift einnimmt.
Wechselwirkungen bei Medikamenten sind was ganz, ganz Häufiges, weil viele Menschen nicht ein Medikament kriegen, sondern mehrere Medikamente und wir das dann bedenken müssen. und vielleicht sogar nicht nur von Medikamenten mit anderen Medikamenten, sondern auch zum Beispiel von Medikamenten mit bestimmten Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Grapefruitsaft. Das hört man manchmal in der Apotheke. Vorsicht, zu diesem Medikament dürfen Sie keinen Grapefruitsaft trinken,
was
weil das den Abbau von Medikamenten hemmt. Das heißt, da in der Verstoffwechselung von Medikamenten können wir vor allem Wechselwirkungen haben und die gilt es im Alltag zu beachten.
Was sind so die Klassiker, die man quasi schon im Studium lernt? Achtung, da geht die Alarmlampe los, weil die machen ganz viel mit anderen Sachen.
Einmal gibt es die Wechselwirkungen auf dem Boden der Verstoffwechselung eines Medikaments und dann die Wechselwirkungen bei der Wirkung eines Medikaments.
Was heißt das? Was ist der Unterschied?
Bei der Verstoffwechselung ist es zum Beispiel, wenn ein Medikament in der Leber abgebaut wird und ein anderes Medikament auch in der Leber abgebaut wird, dann kann es sein, dass Medikament 1 den Abbau von Medikament 2 erhöht oder erniedrigt. Das heißt, von Medikament 2 sind dann mehr oder weniger als erwünscht im Körper oder an der Niere oder an Bluteiweißen. An all diesen Stellen können Wechselwirkungen auftreten. Die sind relativ häufig, aber auch relativ gut bekannt, weil man sie sehr einfach testen kann. Und mittlerweile ist es so, für diese Verstoffwechselwirkungen, da gibt es Computerprogramme. Wenn in der Apotheke ein Medikament abgegeben wird, dann leuchtet dann direkt auf, Vorsicht, ist kontrolliert, ob der Patient Medikament B, C oder D hat.
Also da kriegt der Apotheker direkt einen Hinweis, bitte nochmal nachfragen.
Und typischerweise ist ja so, dass die Patienten bei der Apotheke ja nicht nur dieses eine Medikament holen, sondern die sind dort bekannt, die haben ihre Stammapotheke, da ist vielleicht die ganze Arzneimittelliste hinterlegt. Und davor wird gewarnt, auch die Verschreibungssoftware von Ärzten, auch die beinhaltet das.
Meine 85-jährige Nachbarin, die hat jetzt so eine ganze Batterie mit ihren Tabletten und jeden Tag eine ganze Handvoll, die sie da nehmen muss. Und ich weiß, die hat ein paar davon im Krankenhaus verschrieben bekommen, ein paar vom Hausarzt, ein paar von der Kardiologin. So, und jetzt schwierig?
Das kann schwierig sein, wenn man es so von außen betrachtet, diese Situation, dass verschiedene Ärzte, Ärztinnen das Medikament begonnen haben. Aber wenn das zusammengeführt wird, eben wie Sie gerade sagen, beim Hausarzt, der das alles in den Bundesmedikationsplan einträgt, an diesem Punkt passiert sehr häufig der Interaktionscheck.
Also der
die
hat schon
Überprüfung
einen Überblick.
Der Wechselwirkung. Mhm. Das ist das eine, wenn man es wirklich alles betrachtet. Aber es gibt auch so eben so ein paar typische Medikamente, von denen man es weiß. Das war ja Ihre erste Frage. Also zum Beispiel Medikamente gegen Epilepsie. Da gibt es Phenytoin und Carbamazepin. Zwei Medikamente, die gar nicht mehr so häufig verwendet werden. Die beschleunigen den Abbau von manchen anderen Medikamenten. Ganz typischerweise ist es so, dass Pilzmedikamente, vor allem so Medikamente, die eine schwere Infektion des ganzen Körpers behandeln, die hemmen den Abbau von manchen Medikamenten. Und da muss man aufpassen. Diese typischen Wechselwirkungen, die, glaube ich, sind den meisten Ärzten bekannt, wenn sie eben nicht diesen Interaktionscheck, den Wechselwirkungsüberprüfung schon in ihrem Programm in der Praxis eingebaut haben.
Sie haben vorhin von zwei verschiedenen Wechselwirkungen gesprochen.
Die zweite Art der Wechselwirkung nennen wir die pharmakodynamische Wechselwirkung. Die erste war die pharmakokinetisch. Pharmakodynamik heißt, dass am Wirkort oder in der Wirkweise es Wechselwirkungen gibt.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, das Beispiel wäre die Wechselwirkung von Pregabalin und schweren Schmerzmedikamenten. Beide Medikamente können sedierend, also dämpfend wirken. Und beide Medikamente können auch auf die Atmung dämpfend wirken.
Das heißt, da wird's gefährlich.
Das eine Medikament kann vielleicht noch nicht ausreichend gefährlich sein, aber wenn beide zusammenkommen und vor allem eben bei missbräuchlicher Verwendung, dann addiert sich diese schlechte Nebenwirkung noch mal mehr und kann dann zum Beispiel gefährlich oder sogar tödlich sein.
Jetzt ist es so, bevor ein Medikament auf den Markt kommt, wird natürlich in Studien aufwendig geprüft, Wirkweise, Sicherheit, auch unerwünschte Nebenwirkungen. Wie ist es mit möglichen Wechselwirkungen? Werden die vor Zulassung auch schon überprüft und getestet?
Wechselwirkungen von Medikamenten werden in Studien auch schon geprüft in diesen beiden Bereichen, nämlich vor allem in der Verstoffwechselung. Da wissen wir sehr gut, ob es da ein Problem gibt. Das gehört mittlerweile dazu, dass man zum Beispiel die Leberverstoffwechselung sich anschaut. Auch die Wechselwirkungen auf dieser Wirkweisenebene wird überprüft, wenn man einen Hinweis hat, dass da ein Problem bestehen könnte, zum Beispiel wenn Medikamente müder machen, wenn sie sedieren, also dämpfen. Das wird in Studien überprüft. Selteneren Wechselwirkungen, die können von Studien manchmal nicht gut genug erfasst werden.
Birgit Magierer war das im Gespräch mit Jan Remy, Leiter des Epilepsiezentrums an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und das ausführliche Gespräch, das könnt ihr jederzeit im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung hören, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link wie immer in den Shownotes. Es wird wieder merklich früher hell inzwischen. Das heißt, die Nächte werden kürzer und trotzdem, es gibt auch im April einiges zu entdecken, wenn es dunkel ist und wenn alles zur Ruhe kommt. Die Highlights am Sternenhimmel im April hat Franzi Konitzer.
Im April glänzen die riesigen Sternbilder des Frühlings am Nachthimmel. Allen voran der Löwe, gut erkennbar durch seine markante Form, bei der helle Sterne einen Rumpf sowie einen Kopf zu bilden scheinen. Sie können ihn bereits eine gute Stunde nach Sonnenuntergang im Osten am Sternenhimmel erspähen. Daneben das Sternbild Jungfrau. Auch der große Bär hat sein Winterquartier verlassen und steht am Nachthimmel fast senkrecht über uns. Was im April weniger glänzt, die Planeten, denn davon sind nicht viele zu sehen. Jupiter ist nach wie vor sehr hell und groß, steht abends im Westen am Himmel, aber verschwindet jeden Abend früher, weil er aus unserer Sicht hinter die Sonne wandert. Saturn taucht gegen Monatsende früh am Morgen im Osten auf, ist im April aber noch schlecht zu sehen. Dafür erscheint im April ein anderer Himmelskörper am Abendhimmel, ein alter Bekannter. Der Komet 12P Pons-Brooks dreht alle 71 Jahre eine Runde um die Sonne und erreicht am 21. April seinen sonnennächsten Punkt. Vielleicht wird er bei diesem Besuch so hell, dass Sie ihn tief im Westen bei klarem Horizont sogar mit dem bloßen Auge erspähen können, aber mit dem Fernglas auf jeden Fall. Orientierungshilfe bietet die Mondsichel. Am 10. April ist der Komet 12P Pons-Brooks nur 2 Finger breit unter ihr. Und am 13. April ist er ganz dicht unter Jupiter. Das ist die Gelegenheit, denn nur wenige Tage später überquert der himmlische Besucher die Planetenebene von Norden nach Süden. Wenn er seinen sonnennächsten Punkt erreicht, ist der Komet auf der Nordhalbkugel deshalb schon gar nicht mehr zu sehen. Himmlische Entfernungs- und Positionsangaben sind meist beeindruckend groß, aber wir können uns darunter nur wenig vorstellen. Da ist der Polarstern rund 450 Lichtjahre von uns entfernt und der Vollmonddurchmesser beträgt 3475 Kilometer. Um sich am Himmel zurechtzufinden, hilft, wenn Sie sich selbst als Mittelpunkt des Universums begreifen und den Sternenhimmel in ein Sternenzelt verwandeln. Das ist eine Halbkugel über uns, die von Horizont bis Horizont 180 Grad misst. In diesem Sternenzelt befindet sich der Polarstern von München aus gesehen knapp 48 Grad über dem Horizont. Glücklicherweise brauchen Sie keinen Winkelmesser für die Himmelsbeobachtung. Ihr ausgestreckter Arm reicht aus. Eine Handbreit misst ungefähr 10 Grad. Und der Vollmond? Den können Sie bequem mit Ihrem Daumen bedecken. Eine Daumenbreite entspricht bei ausgestrecktem Arm rund 2 Grad. Der Vollmond hat aber nur ein halbes Grad im Durchmesser. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Kometen am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ardalpha.de.
Und so viel für diese Woche hier beim BR24 Podcast aus Wissenschaft und Technik. Alle Infos zur Sendung packen wir euch in die Shownotes. Unter anderem auch den Link zum ausführlichen Gespräch zur Frage, wie gefährlich ist der Wirkstoff Pregabalin? Im Studio heute war Stefan Geier.